das ist ganz witzigerweise, es ist historisch gewachsen. Also wir haben nie so eine, also ganz, ganz früher gar keine definitive Strategie gehabt, so gehen wir rein. Aber wir haben einfach genau das kopiert, was wir in Deutschland gemacht haben.
Snog Salting Podcast, das Why Not für dein Business. Willkommen zu einer neuen Folge Snog Salting Podcast. Heute mit Piran Aski von der Online-Druckerie Koro. Eine richtig crazy Geschichte, Johannes. Piran war Werkstudent, ist, glaube ich, reingekommen so 3 Jahre, nachdem die ganze Geschichte gestartet hat und hat dann den Eingründer rausgekauft, ist jetzt Geschäftsführer und 2020 20 Millionen gemacht, 2021 60 und dieses Jahr 100 Millionen Euro Umsatz. Die meisten von euch kennen Koro wahrscheinlich als Online-Druckerie für hochwertige Lebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte in Großpackungen, aber auch verschiedene Aufstriche. Und ich habe was für dich dabei, Johannes.
Achtung, was kommt denn jetzt?
Ein Live-Tasting und du musst sagen, was es ist.
Okay.
So, wir haben hier ein Cressini, ich habe einen Aufstrich.
By the way, ich liebe Cressinis.
Okay. Und du sagst, was drin ist.
Ich muss sagen, dass ich eine Nutella-Maus bin. Also Nutella ist schon guilty pleasure. Abends, aktuell halte ich mich zurück, aber es gab mal eine Phase so von 1,5 Jahren, da gab es schon jeden Abend als Abendritual nochmal so ein schönes Nutella-Brot. Oder Belinda hat auch immer gesagt, ist eher Nutella mit ein bisschen Brot.
Da bin ich mal gespannt, was du als Zutaten von dem Aufstrich sagst. Was ist drin?
Boah, schmeckt geil.
Ist der Bestseller von Koro.
Also irgendwie schmeckt es schon cremig in Richtung so Nutella-mäßig. Aber das wäre jetzt so langweilig, du würdest mir jetzt keine Nusscreme von dir geben. Vielleicht in Richtung Datteln, glaube ich, ist sowieso ein großes Produkt von denen. Aber irgendwie schmeckt es jetzt nicht so wahnsinnig nach Datteln. Aber ich lege mich fest, Dattelmus.
Dattel-Haselnusscreme.
Ah, da war ich, Alter, mit Nutella ein bisschen und geil.
Ja, absoluter Bestseller. Darum soll es halt auch ein bisschen gehen. Wie hat es Koro geschafft, mit Marketing, neuen Produkten jetzt auch 50 Millionen Euro Investment einzusammeln? Unter anderem jetzt auch noch von Philipp Westermeier, Mario Götze, dem Ironman, Jan Frodeno. Ja.
Richtig verrückt. Und ich habe auch einige Sachen ganz uneigennützig, habe ich gefragt. Wie machen sie Influencer-Marketing? Wie diversifiziert sind sie aufgestellt? Sie fangen jetzt auch an, in den USA zu verkaufen. Wie gehen sie das ganze Thema an? Und auch, was du gerade gesagt hast, warum holt man sich einen Mario Götze und einen Philipp Westermeier rein? Warum ist es irgendwie smart? Wieso ist das clever? Und jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Ist richtig geil geworden. Und ich fand seinen Why-Not-Moment fand ich auch am Ende richtig geil.
Ja, total.
Und er, kann man auch schon ein bisschen spoilern, seine Begründung für die Schätzfrage war auch sehr beeindruckend.
Let's go!
Piran, in den letzten Wochen habt ihr verkündet, ihr habt ein Investment in Höhe von 50 Millionen Euro an Land gezogen. Willkommen zu der Folge und direkt harter Einstieg. Wie schafft man sowas? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, erstmal danke Johannes, danke Romy für die Chance hier im Metaverse mit euch zu sprechen. Ich bin absolut geflasht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich fühle mich auch teilweise ein bisschen alt, aber wie wir das geschafft haben. Das ist das ist am Ende Teamwork gewesen. Das haben bei uns größtenteils der Florian und der Daniel mit strukturiert und lange mit verschiedensten Investoren gesprochen. Die Situation war jetzt auch eine andere als beim klassischen Investment. Wir hatten ja einen Mehrheitsgesellschafter, die Social Chain. Und ja, da gehört einfach viel Zeit rein, viel Überzeugungsarbeit und ja, viele Gespräche, das braucht einfach eine gewisse Zeit.
Seid ihr jetzt happy? Also wie lange ging der Prozess? War das jetzt irgendwie so ein Mammutprojekt über ein Jahr, dass man, weil ich glaube, einige, die auch hier zuhören, fragen sich auch immer wieder die Frage, okay, ich habe irgendwie vielleicht Liquiditätsprobleme oder für den nächsten Wachstumsschritt im nächsten halben Jahr bräuchte ich Geld. Kannst du uns da ein bisschen auf die Reise nehmen? Was ist denn vom Gedanken ersten, wir wollen eine neue Runde raisen, bis hin tatsächlich das Geld ist auf dem Konto und man kann damit in der Firma arbeiten? Wie lang ist so ein Prozess?
Also ganz unterschiedlich. Es gibt Finanzierungsrunden, die gehen super, super schnell. Es gibt ja auch hier dieses beispielsweise so ein Convertible geht relativ schnell, da hängt man sich dann quasi einfach an die nächste Finanzierungsrunde in der Regel mit einem Discount dran. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Bei uns hat der Prozess, ich kann gar nicht genau sagen, wann wir damit eingestiegen sind, aber sicher hier mit der ganzen Verhandlung und so ein paar Monate hat es auf jeden Fall gedauert. Wir wollten auf jeden Fall Koro immer groß aufbauen, ja, und das hat sozusagen, das führt dann auch dazu, dass wir mit vielen Investoren gesprochen haben und waren auch immer in Kontakt mit Investoren und ab einem gewissen Zeitpunkt hat das dann irgendwie gepasst und dann haben wir sozusagen mit allen unseren Mitgesellschaftern gesprochen und die unterrichtet über die Pläne, die wir vorhaben und dann ging das recht fix. Also dann kam dann sozusagen eins zum anderen und dann war man auf einmal im Detail und dann hat man ganz viel über Details gesprochen und dann hat sich das irgendwie ganz gut angefühlt für alle Beteiligten und dann ging das. Also das ging dann doch am Ende sozusagen auf der Zielgeraden schneller als gedacht. Aber wir haben echt gemerkt, dass einfach mit den Investoren in Kontakt bleiben, immer mal wieder Updates geben und sprechen, dass das zwar eine Arbeit ist, aber auch sehr wichtig ist, um irgendwie initial mal Vertrauen zu schaffen, weil die kennen dich natürlich nicht als Management-Team erstmal. Die kennen auch die Company nicht, nur das, was sie quasi nach außen irgendwie als Brand verkörpert, vielleicht die Zahlen, wenn man die aufbereitet hat. Aber dieses Vertrauen zu schaffen, dass quasi Geldgeber dir in die Augen schauen können und sagen können, okay, die verwalten dieses Geld jetzt gut, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von Investor Relations. Und da muss ich einfach, wie gesagt, großes Lob einmal hier an Florian und Daniel bei uns aussprechen, die da wirklich einfach viel Zeit investiert haben in den letzten Monaten.
Ich habe es ja gerade schon im Intro auch gesagt und ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele. Wer meldet sich da zuerst, wenn Jan Frodeno hat bei euch investiert, Philipp Westermeier, Mario Götze? Geht ihr auf einen Mario Götze zu oder kommt Mario Götze auf euch zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir kriegen immer mal wieder so kleinere Anfragen von potenziellen Business Angels, die investieren möchten. In dem Fall war es ein bisschen anders. Unser Lead-Investor ist ja HV Capital. Die haben ein super, super breites Netzwerk an potenziellen Business Angels. Die haben viele Intros gemacht, uns da auch geholfen, mit vielen zu sprechen. Und am Ende ist es auch ein gewisses Signaling. Also wenn, ich meine, so ein HV Capital ist ein Name in dem Bereich, ist einer der größten VCs in Europa, hat eine gewisse Reputation und wenn die quasi investieren und sich quasi bekennen zu einem potenziellen Investment und darüber dann die Intro kommt, ist das quasi ein Momentum, was dort aufgegriffen wird. Und das ist natürlich super viel wert, wenn man sagt, hey, liebe Angels, es kommt jetzt ein renommierter Investor rein, wollt ihr auch investieren in der Runde? Dann, dann spricht man mit verschiedenen. Wir mussten auch vielen Angels beispielsweise absagen, weil wir gar nicht so das sozusagen Ticketvolumen vergrößern konnten, weil die Runde dann irgendwann oversubscribed war. Und wir dann sagen mussten, okay, lieber Angel XY, dich können wir aktuell leider nicht mehr reinnehmen, weil es kommt zu spät oder der Fit ist nicht perfekt. Also wir haben da schon sehr viele Gespräche geführt und uns am Ende auch aussuchen können, wer bei uns investiert und wer nicht.
Wieso, vielleicht für die ZuhörerInnen auch mal, warum macht man, das sieht man ja jetzt immer wieder öfters, dass man irgendwie einen großen VC oder PE da nimmt, aber dann auch, ich sag mal, solche Business-Influencer oder Leute, die in gewissen Branchen, Philipp Westermeier in der B2B-Branche, Mario Götze im Sportbereich und Jan Frodeno, wieso macht man, sage ich mal, so eine Kombination und was ist vielleicht auch der große Vorteil, weswegen ihr euch dazu entschieden habt, weil ohne das jetzt im Detail zu wissen, aber ein HV Capital könnte wahrscheinlich die Summe, die dann ein Philipp Westermeier und die anderen beiden auch eingebracht haben, wäre jetzt für die jetzt kein Beinbruch gewesen, die auch noch zu stemmen.
Absolut, absolut. Und das ist sozusagen, es gibt nicht einen Grund, warum wir das gemacht haben, sondern es sind mehrere kleinere Gründe. Ein großer Grund ist sozusagen der Mehrwert, den sowas bringt. Also so ein Philipp Westermeier hat ja einfach ein brutales Netzwerk im Marketingbereich, auch darüber hinaus ist er ja quasi mit jedem Unternehmer in Deutschland und darüber hinaus auch vernetzt. Und das bringt uns natürlich was, wenn wir irgendwie künftig mal Kampagnen mit XYZ irgendwie machen möchten, dann habe ich jetzt guten Gewissens quasi Philipp anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben und ihn fragen, ob er eine Intro machen kann oder das ist einfach sozusagen, wir wollen schon Value Money irgendwie haben. Ein bisschen natürlich auch Publicity, ne? Also da gibt es auch einige Angels, da wussten wir noch nicht, was ist denn der konkrete Mehrwert. Lass uns mal schauen. Bestimmte Angels haben auch eine eigene Medienreichweite, die sie da teilweise mit einbringen können. Und das ist dann immer sozusagen, also wir haben auch sehr diverse Angels. Wir haben Leute, die quasi im technischen Bereich super stark sind, bereits ein Business skaliert haben, uns jetzt helfen können, genau dieser Stufe die richtigen Hiring-Entscheidungen zu treffen. Wir haben bei uns Mats Dietrichsen drin, der quasi bei Delivery Hero super viel Erfahrung mitbringt und im Marketing uns super gut berät. Also da schauen wir schon, dass wir möglichst unterschiedliche Angels reinholen, die auf sehr unterschiedlichen Ebenen sehr unterschiedliche Mehrwerte bringen können. Also rein das Geld macht es dann da am Ende nicht. Natürlich, also zur Frage zurück, Johannes, klar, HV Capital könnte auch die Summe, die die Angels in Summe investiert haben, selbst stemmen. Auf jeden Fall, aber dann hätten wir halt sozusagen die ganzen Benefits daraus nicht.
Ja, klar. Euch gibt es ja jetzt 10 Jahre. Ich glaube, du hast irgendwo mal gesagt, ihr befindet euch jetzt aber eigentlich erst so in eurer krassesten Wachstumsphase, wenn man sich so einen Zeitraum raussuchen müsste. Ihr habt letztes Jahr 60 Millionen gemacht, habt, glaube ich, auch schon verdreifacht im Vergleich zum Jahr davor. Jetzt habt ihr 100 Millionen dieses Jahr geplant. Wo soll das Wachstum herkommen? Wie nutzt ihr das Investment jetzt auch dafür?
Genau, also sozusagen von den absoluten Zahlen machen wir natürlich dieses Jahr höchstwahrscheinlich den stärksten Umsatzsprung. Aber sozusagen von den relativen Wachstumsraten, natürlich je größer man wird, desto kleiner werden manchmal auch die Wachstumsraten. Die waren, ich meine, wir sind davor, 2019 war das, von 500 Millionen kommt in 2020 20 Millionen, das ist fast eine Vervierfachung, dann eine Verdreifachung von 20 auf 60 und dieses Jahr deutlich über 100 ist dann sozusagen eher eine Verdopplung, also die Raten gehen eher runter, aber da versuchen wir eben gerade hier mit dem Kapital da entgegenzuwirken, dass wir da auch ähnliche Wachstumsraten haben. Wo das Wachstum herkommen soll, das sind unterschiedliche Kanäle. Also wir wollen stärker im Handel sein, wir wollen quasi eine größere Markenpräsenz auch im Handel aufbauen, sprechen dann mit den verschiedenen Retailern, versuchen da Partnerschaften einzugehen. Wir wollen weiter vertikalisieren. Wir haben ja ein paar Hero-Produkte wie das Dattel-Cashew-Mousse, die Dattel-Haselnuss-Creme. Und die wollen wir irgendwie breiter im Handel platzieren. Das auf jeden Fall. Alle innovativen Produkte wollen wir stärker platzieren. Wir haben jetzt auch eine Produktion in Nürnberg aufgebaut. Da schlägt mein Herz besonders für. Da bin ich dann da und mix Nussmuse zusammen oder Dattel plus irgendeine Nuss und dann wird das abgeschmeckt mit Vanille und Co. Also das macht so richtig Spaß. Und dann aber auch natürlich hier Topline wollen wir stärker internationalisieren. Wir starten jetzt bald mit einem, kleinen Test in den USA, um unsere innovativen Produkte rüberzubringen. Wir waren jetzt vor einem Monat in New York und haben alles, wirklich alle Snacks ausprobiert, die wir im Whole Foods und im Trader Joe's und Co. finden konnten. Das war ganz lustig. Wir waren zu dritt da mit dem Florian, mit der Laura, die bei uns die Expansion dann verantwortet und ich. Laura und ich sind so eher Produktmenschen. Florian ist eher so Growth und ja, auf jeden Fall hat er uns dann im Whole Foods abgesetzt und wir waren dann irgendwie gefühlt 2 Stunden da drin, haben alles zusammengekauft, haben bestimmt $1,000 oder sowas für Snacks ausgegeben. Aber echt paar interessante Erkenntnisse da bekommen. Also Branding sind die Amis super, super stark. Auch so eine mittelgute Branding-Agentur dort, Packaging-Agency, wäre hier top-notch und würde quasi jeden Red Dot Award abräumen. Aber geschmacklich, muss ich sagen, waren wir recht ernüchtert. Also da muss ich sagen, da gab es viele Produkte, die uns nicht überzeugt haben und vielleicht zwei, drei Produkte, wo wir gedacht haben, okay, die sind wirklich spannend, da können wir uns inspirieren lassen, die finden wir geschmacklich gut. Und jetzt kann manch einer sagen, ja, Geschmack ist sehr subjektiv und so. Ich glaube, Geschmack ist gar nicht so subjektiv, wie viele denken. Wenn viele Leute ein Produkt probieren, mögen sie es oder nicht. Es gibt selten bei uns bei den Tastings so ein 50-50-Game. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, also Internationalisierung. Mehr Produkte vor allem auch, aber auch Vertikalisierung bei den Kernprodukten.
Super spannend. Ein Tipp auf jeden Fall hier, was ich schon rausnehme, Whole Foods Amerika. Ich weiß nicht, Romy, warst du mal in einem Whole Foods? Das ist einfach, finde ich, das Paradies des Einkaufens. Also wenn ich mit meiner Freundin in Amerika bin, gehen wir immer in einen Whole Foods rein. Das sieht alles so frisch und so geil aus. Also da bin ich ganz bei Piran. Die können Marketing und ein Whole Foods gehört ja auch zu Amazon. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Und du gibst, glaube ich, immer Minimum $100 aus. Gefühlt egal, was du kaufst.
Ja, auf jeden Fall, kann ich so bestätigen.
Ein Piran halt auch mal $1,000.
Ja. Ein Piran auch mal 1.000.
Ja, das waren mehrere Einkäufe. Das war nicht einmal $1,000, sondern das hat sich dann quasi über die 2 Wochen dann zusammensummiert.
Kannst du uns mitnehmen? 100 Millionen sind dieses Jahr geplant. Wie teilt sich der Umsatz auf in Einzelhandel zu Online? Und gerne auch, weil ihr ja super international aufgestellt seid. Ich frage das nicht irgendwoher, sondern genau die Frage stellen wir uns auch mit Snox. Wir wollen in den nächsten 2 Jahren die 100 Millionen knacken dieses Jahr sind bei uns eigentlich genau das, was du gesagt hast letztes Jahr, also zwischen 50 und 60 geplant. Kannst du uns da mal ganz uneigennützig die Frage, wie ist der Umsatz aufgeteilt? Und weil bei uns ein großes Thema ist so Wachstumsgrenzen auch. Du hast auch selber gesagt, das Wachstum verlangsamt sich. Wir stellen uns auch die Frage, hey, wie stark können wir noch in Deutschland wachsen? Also da nochmal konkret die Frage, wie offline, online und die verschiedenen Länder auch?
Ja, klar. Genau, also wir wollen natürlich in allen Kanälen wachsen und das kann man immer nur so ein bisschen bedingt planen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Retailer auf uns zukommt und sagt, wir hätten gerne eure Produktpalette noch breiter im Regal und dadurch quasi der B2B-Anteil steigt, das ist auch fein für uns. Also dann ist es halt nicht so wie geplant gewesen, aber am Ende zahlt es auf die Markenbekanntheit ein und dann machen wir das halt auch. Aber generell, wie es aktuell ist, kann ich sagen, wir sind ungefähr 90% Direct-to-Consumer, also Online-Shop, wow. 10% Retail, sind also wenig abhängig vom Retail, wollen aber auf jeden Fall Partnerschaften stärken, ja, und breiter im Handel vertreten sein. Wie sich das jetzt zum Ende des Jahres entwickelt, das kann ich gar nicht so sagen. Da versuchen wir halt Partnerschaften zu schließen. Der Anteil kann hochgehen, muss aber nicht. Und Länder machen ungefähr auch nochmal von diesen 90% 10% in Summe aus. Also wir wachsen super stark in gerade Italien und Frankreich. Die Länder funktionieren für uns sehr, sehr gut. Das liegt daran, dass sie A, nah dran sind und die Lieferzeiten entsprechend okay und akzeptabel für viele und dass die Lebensmittelpreise vor allem in Frankreich deutlich höher sind als in Deutschland und die Leute auch prozentual mehr von ihrem Nettoeinkommen ausgeben für Lebensmittel. Das heißt, der Preisvorteil ist größer und sprich der Mehrwert ist größer. Die CACs sind aktuell niedriger. Wir können ganz gut Kunden noch akquirieren. Ja.
Wie viel machen bei euch Marktplätze aus? Ich meine, ihr seid auch auf Amazon aktiv, auch mit so wie ich es gesehen habe, mit sehr, sehr vielen Produkten. Ist das für euch ein Fokusmarkt oder ist es gerade noch gar nicht so?
Genau, auch da versuchen wir irgendwie sichtbar zu sein, weil viele Leute googeln, also beziehungsweise dann heißt es ja gar nicht mehr googeln, sondern Amazonen, erstmalig ihre Produkte dann bei Amazon und da wollen wir präsent sein. Da sind auch alle unsere Produkte gelistet. Also wir haben da jetzt nicht solche Strategien, dass wir sagen, bestimmte Produkte gibt es gar nicht bei Amazon, sondern wir haben halt die Pricing-Strategie, dass wir überall Omnichannel verfügbar sein möchten, aber natürlich von dem Pricing differieren. Wir sind auf Amazon immer teurer als im Shop, damit wir keinen Abfluss von Kunden vom Shop nach Amazon haben. Und der Umsatzanteil von Amazon ist aktuell so um die 5-8%.
Internationalisierungsstrategie, da hatte ich dich ja mal, wann war das, Piran, vor 2-3 Monaten oder so angeschrieben und da hatten wir auch einen Termin, weil ich mich damit gerade intensiv auseinandersetzt und eure Strategie finde ich da super spannend. Wie geht ihr ein neues Land an? Ihr seid ja auch in unzähligen Ländern echt online und aktiv, das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, das machen wir, das ist ganz, witzigerweise ist es historisch gewachsen, also wir haben nie so eine, also ganz, ganz früher gar keine definitive Strategie gehabt, so gehen wir rein, aber wir haben einfach genau das kopiert, was wir in Deutschland gemacht haben. Das Coole an online ist quasi, du kopierst den Shop, du übersetzt die Dinge größtenteils mit DeepL und irgendwie Google Translate und dann lässt du halt jemanden, einen Muttersprachler drüber gucken und lässt den halt irgendwie Dinge anpassen, die halt irgendwie ein bisschen komisch klingen. Das heißt, du kannst relativ effizient eigentlich deine gesamte Infrastruktur auf ein neues Land übertragen. Logistik, das würde uns komplett umhauen übrigens, wenn wir quasi ein eigenes Logistikzentrum in den Ländern aufbauen würden. Wir wollen es jetzt mal testen für bestimmte Topseller-Produkte, aber Logistik haben wir zum Start, verschicken wir alles über ein Warehouse. Wir haben hier in Brandenburg, in Falkensee, haben einen großen Logistikpartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Dort werden die Produkte dann direkt verschickt in das Land. Und was wir dann machen ist, wir kopieren quasi den Webshop, wir stellen eine Person ein, die dann quasi initial so ein Allrounder ist und alles Mögliche macht. Also Customer Service, Influencer Marketing, PR, erste Gespräche mit dem Retail und, auch Übersetzungen, das wird alles quasi von einer Person koordiniert und dann gibt es so einen Schlüssel, also pro x Millionen Umsatz habe ich y Vollzeitäquivalente, die ich einstellen kann. Das gucken wir uns dann an, also das sozusagen, da haben wir so ein Dashboard, wo die ganzen Umsätze und so weiter einfließen und entsprechend dieser Kennzahlen haben wir dann Budgets, über die wir dann irgendwie diese Leute einstellen. Und die Heads aus den Ländern, die für bestimmte Themen zuständig sind, zum Beispiel Head of Partnerships, Head of Retail, die sprechen alle quasi separat mit den Country Managern und versuchen denen quasi die Guidelines und die Strukturen an die Hand zu geben, die wir bereits in Deutschland nutzen, um gute Partnerschaften einzugehen, um Podcasts zu buchen, um Influencer-Deals zu machen und so weiter und so fort. Das ist für ein Trainee oder meistens sind es juniorige Kräfte, die wir dafür einstellen, super spannend, weil die alles mitbekommen und sich danach halt spezialisieren können in einem bestimmten Bereich. Die kriegen quasi so einen Rundumblick, wie eigentlich so ein Businessaufbau funktioniert. Das macht denen Spaß. Wir versuchen oft noch einen Praktikanten dazu einzustellen, damit es direkt so ein Duo ist, weil es macht immer mehr Spaß, irgendwie im Team zu arbeiten als komplett alleine. Aber das ist eigentlich sozusagen unsere From-Scratch-Strategie, um neue Länder zu starten.
Mega interessant. Gibt es Märkte, die ihr komplett unterschätzt habt oder überschätzt habt?
Also ich glaube, ganz am Anfang haben wir US etwas unterschätzt. Ich denke, bei sowas immer kann ja nicht so schwer sein. Und dann fängst du an, dich mit diesen ganzen Importrichtlinien und so auseinanderzusetzen, mit diesem ganzen FDA-Kram und was auch immer. Also da gibt es super viele Unknowns, die man davor einfach nicht kennt. Und dann fängt man an und dann sagt dir halt jeder, du brauchst noch diesen bürokratischen Krempel und so. Und dann ja, kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Den haben wir auf jeden Fall unterschätzt. Wir haben damals schon irgendwie hier und da gesagt bekommen, ihr braucht mindestens x Millionen Euro, um US zu starten. Und ich dachte immer, ja, das sind alles Leute, die noch nie ein Business aufgebaut haben. Die haben gar keine Ahnung, wie effizient wir eigentlich sind. Aber teilweise hatten die schon recht. Also, ja.
Und US, also macht ihr den Versand dann auch aus Deutschland oder habt ihr dann dort ein Warehouse?
Nee, das müssen wir komplett quasi von der Struktur hier entkoppeln, weil... Also ja. Ein Paket dort rüber zu schicken ist halt, also gehen wir morgen pleite. Aber was wir machen ist, wir haben so einen Hybrid-Approach. Also wir haben lange überlegt, gehen wir nur mit den sehr innovativen Produkten rüber und versuchen wirklich in den Retail stark zu gehen oder versuchen wir da quasi Koro so aufzubauen, wie Koro hier in Deutschland existiert, also mit einem sehr breiten Portfolio und auch vergleichbaren Produkten. Haben gesagt, wir wollen eigentlich beides probieren. Wir wollen sowohl versuchen, mit den sehr innovativen Produkten, die wir entwickelt haben, in den Handel zu kommen, die spezielle Rezepturen haben, wie diese Dattel-Haselnuss-Creme oder unsere Proteinriegel. Wir versuchen aber auch gleichzeitig dort Lieferketten aufzubauen für eine Handvoll Commodities, nennen wir sie. Also vergleichbare Produkte, Pistazien, Mandeln, Pekannusskerne. Die werden ja größtenteils auch in den USA angebaut, in Kalifornien. Und wir sind jetzt auch, wie gesagt, vor einem Monat dort gewesen, um genau diese Lieferketten aufzubauen. Also wir haben uns ein paar Logistikzentren angeguckt, Logistikpartner, mit denen wir starten können, Pick und Pack machen können, aber auch Abpacker und Lieferanten für Trockenfrüchte, Nüsse, für das Standardsortiment, was wir hier schon haben. Und das wird vom Portfolio nicht ganz so breit sein, aber mit so, ich denke, so 15, 20 Commodities und nochmal 15, 20 Produkten, die wir importieren, also die wir direkt hier aus Deutschland dort drüber verschiffen, wird das eine ganz gute Kombination sein, um beides zu testen, um sowohl den Retail irgendwie ein bisschen heiß zu machen auf unsere Produkte, als auch diesen Direct-to-Consumer-Approach zu schaffen. Und diese Commodities, die sind einfach wichtig, um den durchschnittlichen Warenkorb hochzukriegen. Gerade in Amerika sind die Logistikkosten ja nochmal höher. Da zahlst du pro Paket im Durchschnitt irgendwie das Dreifache von dem, was du hier zahlst. Und da musst du einfach einen Durchschnittswarenkorb erzielen, dass sich hier diese Versandkostenfreiheit, mit der die Leute schon verwöhnt sind im ganzen E-Commerce, damit sich das Ganze auch lohnt.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Werdet ihr da direkt auch auf Amazon starten in den USA? Denn das ist unsere Strategie. Wir werden Ende des Jahres und wir waren schon mal auf Amazon US unterwegs und das geistesgestört, was da abgeht. Und da werden wir Ende des Jahres starten. Die Versandkosten sind dann noch im Rahmen durch Amazon FBA. Und was man auch sagen muss, was geil ist inzwischen, weil ihr ja auch schon auf Amazon.de und in Europa aktiv seid, kann man inzwischen aus Deutschland, Europa die ganzen Bewertungen mit in die USA nehmen. Dadurch startet man dann nicht bei Null und könnte ich mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert. Macht ihr das auch oder habt ihr das geplant?
Also auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, Johannes. Definitiv, wir wollen auch auf Amazon starten. Ich glaube, da sind die ersten Listings schon, muss ich mal schauen. Also die werden, ist es jetzt gerade, also wir haben schon Ware rübergeschickt und jetzt müsste die irgendwie bald angelegt sein und so weiter. Über Amazon haben wir auch die ersten Tests quasi versucht. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Aber ja, also ich kenne das in die andere Richtung, dass man in Deutschland irgendein Produkt shoppt, was eigentlich eher unbekannt ist, was dann aber 20.000 Reviews hat. Und man denkt, wo kommen die denn her? Und dann sind es die ganzen automatisch übersetzten Reviews der Amis. Ja, das macht natürlich brutal Sinn.
Ja, aber das, also ein paar Kunden von uns machen das auch. Ein großer ist Sauberkugel. Sauberkugel, das ist so eine kleine Kugel, die kannst du in die Handtasche schmeißen und dann sammelt die alle Krümel auf. Und eigentlich super innovatives Produkt und super erklärungsbedürftig. Und ich hätte niemals gedacht, dass das in den USA gut funktioniert auf Amazon, einfach weil so erklärungsbedürftig ist. Und die haben innerhalb von 3 Monaten, die haben es nur auf Amazon US online genommen und machen in Deutschland schon gute Umsätze. Und nach 3 Monaten war US größer als Europa.
Krank.
Also das funktioniert schon immer noch.
Das ist das Stichwort. Wie generiert ihr eure Umsätze? Wir haben im Intro schon gesagt, Influencer-Marketing ist ja für euch ein riesengroßes Thema. Das war auch mein persönlicher erster Touchpoint mit Coro Drogerie, damals, als ich so super im Influencer-Fitness-Game war. Also ich als Zuschauer, ich leider nicht selber, so trainiert war ich dann doch nicht.
Johannes, wer war das damals? Waren das hier die Karl S., Misha Janic, genau, die ganzen Fitness-Legenden von damals?
Genau, das war so mein Touchpoint und dann haben die immer so richtig geil, aber irgendwie cringe, aber irgendwie dadurch so voll originell und witzig, haben die überall immer Coro-Drogerie im Hintergrund und so, oh, jetzt esse ich erstmal eine ganze Packung getrocknete Bananen und so. Das war mein persönlicher erster Touchpoint mit Coro-Drogerie. Wie ist Influencer-Marketing für heute und gerne auch die Transformation, weil ihr seid ja, glaube ich, wirklich sehr in dieser Fitness-Nische gestartet, aber dann auch aus meiner Wahrnehmung in Richtung so InScope und so gegangen, sage ich mal, mehr Mainstreamiger und Comedian, wenn man das so nennen will. Ja, wie läuft es bei euch ab?
Ja, ja, witzig. Also darüber bin ich auch damals zu Coro gekommen. Erstmal als Kunde, dann, weil ich eben Coro meiner gesamten Bekannten und Verwandtschaft empfohlen habe, habe ich den Gründer angeschrieben, wollte da einen Provisionslink haben, einen Affiliate-Link, um auch davon zu profitieren. Und so kam eigentlich die ganze Freundschaft mit Costa zustande. Und so hat eigentlich die ganze Geschichte angefangen. Also witzig, dass hier diese ganzen, also eigentlich müssten wir mal so ein Roundtable mit den ganzen Fitnesslegenden von damals machen. Karl S., dann irgendwie Misha, Patrick Reiser, Tim Gabel, InScope 21 und so. Und dann müssen wir schauen, was wir mit denen, eigentlich super witzig, wie viele Unternehmer eigentlich aus diesem kleinen authentischen Fitnesskreis damals entstanden ist. Ja, also wir haben das nie so richtig super strategisch gemacht und gesagt, wir wollen uns jetzt aktiv in eine Lifestyle-Marke transformieren. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben halt wirklich auf Deal-Basis geschaut, welche Partner haben uns den besten Deal gegeben. Also am Ende, so ein Standardpaket bei uns, wenn wir jetzt auf Instagram zusammenarbeiten, ist eigentlich Weekly Stories. Und dann, je nachdem, wie häufig jemand postet, ist dann noch ein Post dabei. Wenn jemand noch einen Podcast hat oder einen Blog, dann versuchen wir da so eine holistische Kooperation draus zu machen. Aber wir haben uns immer angeguckt, ob der Deal ein guter ist, unabhängig davon, ob jetzt quasi die Nische oder die Richtung des Kanals irgendwie passt. Also viele, gerade als Foodmarke, tendiert man manchmal dazu, sich Food-Influencer auszusuchen, aber im Endeffekt essen muss ja jeder. Also auch zu Gamern, Anglern, Fitnessleuten, zu allem gehen. Und dann im Nachhinein findest du eigentlich erst über die ganzen Zahlen, über die Customer Lifetime Values der Kunden, über die Kohortenanalysen, dann findest du halt heraus, bei welcher Nische du vielleicht auch eine Zahlungsflexibilität hast. Also Deals auch eingehen kannst, die erstmal im Vergleich nicht so super gut erscheinen, aber dann über die Daten und Zahlen, die du hast, du doch sagen kannst, hey, da gehst du schon nochmal unternehmerischere Deals ein, die dann hinten raus nochmal spannend werden. Genau, aber im Vorhinein kannst du das halt nie sagen, das ist irgendwie schwierig. Und deswegen, wir für uns sagen aktuell, wir wollen möglichst viele Nischen angehen, weil die Menschen halt unterschiedlich sind und da wollen wir versuchen, gute Deals zu schließen und im Nachhinein wollen wir dann quasi so ein bisschen auswerten, welche Nischen funktionieren wie für uns und davon lernen.
Du hast eben gesagt, wenn der Deal halt geil ist, dann macht ihr den. Ab wann ist für euch ein Deal geil? Aber messt ihr das dann in ROAS-Werten? Macht ihr irgendwie klassischen Rabattcode? Ich glaube, bei euch ist vor allem besonders, dass ihr nur 5% Rabatt gebt. Nimm uns da mal mit in euer Zahlenraum bei der Coro Drogerie.
Ja, Also wir hatten ja damals super wenig Kapazitäten und sehr wenig quasi Kapazitäten auch für den Management-Overhead und für das ganze Influencer-Tracking und so weiter. Und meine Aufgabe war es in den ersten Jahren immer zu simplifizieren. Und deswegen haben wir auch immer nur mit diesem 5% Gutscheincode gearbeitet. Denn auf Instagram kann man gerade bei Postings keine dynamischen Links setzen. Das wisst ihr sicher. Und das heißt, ich weiß nicht, geht es inzwischen? Ich glaube, es geht immer noch nicht, oder?
Was meinst du mit dynamischen Link? Also wir machen viel auch mit UTM-Parametern, aber klar, ein Rabattcode ist irgendwie im Influencer-Marketing kaum wegzudenken.
Genau, aber wenn jemand einen Post macht, dann kannst du da in der Beschreibung jetzt keinen Link setzen, der klickbar ist.
Nee, das geht leider nicht.
Okay. Also es geht ja bei Stories und so mit Swipe Up und so, da kannst du es nochmal ein bisschen anders tracken, aber wie gesagt, bei Posts, und früher waren auch die ganzen Kooperationen relativ post-heavy, da ging das nicht. Und da haben wir gesagt, okay, 5% ist zwar nicht viel, aber wir wollen halt auch keine Rabattmarke werden, das passt zu Lebensmitteln nicht. Und wir haben als einer unserer Brand-Pillars, haben wir auch Transparenz, wollen möglichst sozusagen ehrlich zum Kunden sein, die Leute nicht verarschen und so weiter. Für uns haben wir gesagt, für uns passt das nicht, dass wir halt diese großen Rabatte haben. 5% kann man mitnehmen oder auch nicht, und haben dann gesagt, ja, okay, die Leute nehmen es wahrscheinlich eher mit, als dass sie es nicht mitnehmen. Und deswegen haben wir das als Tracking damals eingeführt, aber auch dann für uns entschieden bis heute, dass wir bis auf 5% Gutscheincodes keine höheren Rabatte haben, auch nicht am Black Friday oder was auch immer. Es gibt nur 5% Gutscheincodes, und das ist quasi unsere Messmetrik, mit der wir quasi Partnerschaften untereinander vergleichen. So eine ganz grobe Größe, ich glaube, das ist auch immer ganz spannend, wie wir solche Deals eingehen, ist, und das ist wirklich nur ein Richtwert, das wird dann adjustiert, je nach Zielgruppe, ob das spannend ist, ob das nicht spannend ist, ob wir da mal was wagen wollen oder nicht, ist für Weekly Stories für pro 100.000 Followern für Weekly Stories 1.000 Euro. So. Das hat jemand 200.000 Follower, dann ist so ein, könnte so ein Standard-Deal aussehen, Weekly Stories oder Weekly mindestens eine Story für 2.000 Euro. So, das ist so unsere Pi mal Daumen-Regel. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Insight. Wir müssen aber auch sagen, dass wir eher am unteren Ende bezahlen. Also es gibt auch andere Partner, die deutlich mehr kriegen von anderen Marken. Aber wir haben absolut redaktionelle Freiheit. Wir geben den Partner nicht vor, was sie da schreiben, was sie da posten müssen. Wir haben ein wahnsinnig breites Produktportfolio, das heißt, sie können sich aussuchen, was sie bewerben. Wir geben Empfehlungen, aber restriktieren nie, was du da machen darfst als Partner und was nicht. Und wir arbeiten langfristig, das heißt, du hast dann schon mal irgendwie ein mehr oder weniger fixes Income, mit dem du rechnen kannst, du kannst die Post planen, du musst da nichts abstimmen. Das ist halt quasi die Freiheiten, die wir bieten, plus im Endeffekt vermarkten wir Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Da hat es bis jetzt noch nie ein großes Backfire gegeben bei den ganzen Partnerschaften, die wir hatten. Und das ist halt irgendwie ein großer Vorteil, den wir nutzen, um auch, ich sag mal sozusagen, attraktivere Konditionen zu kriegen bei den Partnern.
Ich glaube, da geht ihr schon sehr anders vor im Vergleich zu anderen Unternehmen, was wir jetzt auch so gehört haben, auch oder auch von anderen Kunden von uns, wo wirklich die Briefings ja sehr genau sind. Also finde ich krass, dass ihr da so viel Freiheiten gebt. Du warst ja sehr kritisch, glaube ich, Abos gegenüber oder einem Abo-Modell prinzipiell. Dann habt ihr es letztes Jahr, glaube ich, ja trotzdem eingeführt. Wie sind da jetzt nach einem Jahr, halben Jahr, so die Erfahrungen mit der Einführung von einem Abo-Modell?
Ganz spannend. Also ich habe mich immer gegen Abos gewehrt, und hier der Florian Schwenkert ist ja bei uns 2020 dazu gekommen und war immer großer Abo-Freund, weil er aus der Investorbrille auch da mal rüber geguckt hat und so weiter. Dieser Gedanke mit so einem, also ich denke da immer an so eine Angel oder so ein Lasso, mit dem man so Kunden bindet und auf Teufel komm raus ranzieht und die melkt bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe da auch eine, ja, genau. Also das Abo funktioniert gar nicht schlecht. Wir haben auch mal ausgewertet, wie hoch der Anteil, also der Kunden ist, die nach dem Abo dann die Produkte bestellen, die im Abo auch verfügbar waren. Mir war immer wichtig, wenn wir ein Abo machen, muss es einen Mehrwert bieten. Einfach unsere Produkte zu bündeln und das als Abo zu vermarkten, das passt irgendwie nicht. Aber was ganz gut gepasst hat, ist, wir machen alles in Großpackung, und im Abo, da können wir quasi diese Planbarkeit nutzen, um gewisse Produkte auch extra in kleinen Packungen abzufüllen, um sie erlebbar zu machen. Und das war quasi unser Edge, da wo es sozusagen für mich so ein bisschen Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, der Mehrwert ist groß genug, dass wir das Abo anbieten können. Wichtig war mir immer, das muss dann irgendwie monatlich kündbar sein, da habe ich keine Lust, dass die Leute dann irgendwie 24 Monate da irgendwie gebunden sind. Aber das hat ganz gut funktioniert. Also es geht jetzt nicht crazy durch die Decke. Ich müsste noch mal gucken, wie viele Abonnenten wir haben. Ich glaube so um die 4.000.
Wow.
Aber ist ordentlich. Also du kannst halt ganz gut damit planen. Du kannst halt irgendwie diese Boxen ordentlich machen. Wir haben so ein kleines Magazin da drin und so weiter. Wir kriegen sehr gutes Feedback von dem Kunden. Es ist technisch natürlich eine Herausforderung. Also wir merken das immer noch bei uns. Wir nutzen ja Shopware, haben Shopware 5 genutzt, sind jetzt auf Shopware 6 migriert. So eine Abo-Systematik wirklich sauber darzustellen, ist schwierig. Also ist schwierig vor allem...
Pain in the ass.
Voll, richtig pain in the ass. Also sozusagen, wenn ich alle IT-Kapazitäten, die wir auf dieses Abo verwendet haben, noch mit einrechnen würde, würde ich sagen, es ist jetzt nicht so super, super profitabel. Aber ich glaube, sobald es einmal ordentlich gelöst ist, passt das auch. Und jetzt für Shopware 6 schreiben wir ein wirklich ordentliches Abo-Modul, was wir dann vielleicht auch publishen werden im Shopware Store. Aber ja, das ist so der Stand des Abos. Also inzwischen bin ich jetzt nicht mehr ganz so ein krasser Abo-Gegner. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe. Bestimmte Sachen, die potenziell reversibel sind auf Entscheidungsebene, einfach mal zuzulassen, wenn andere Leute dafür sind und zu gucken, zu testen, kann das nicht doch vielleicht funktionieren und seine eigene Meinung damit quasi zu challengen.
Why not einfach mal ein Abo-Modell? Sollte Snox ein Socken-Abo machen? Wir haben auch hier immer wieder die Diskussion. Du als jetzt Abo-Experte, ja oder nein?
Ah, das ist super schwierig. Das kann ich nicht sagen, aber im Endeffekt, wenn man so auf Kipp ist, würde ich sagen, ich würde es ausprobieren.
Okay, geil. Ich habe noch eine Frage, ganz eigennützig. Und zwar, wir glauben dieses Jahr, um unsere Brand irgendwie noch größer zu machen und auch unser Influencer-Marketing nochmal auf ein neues Level zu heben, wollen wir Influencer-Events stark umsetzen. Wir sind gerade in der Planung und nach hier unserem geilen Podcast im Metaverse habe ich einen Termin auch zu unserem Pride-Event, das im Juni, Juli stattfindet, weil wir merken schon, wenn wir viele Influencer quasi zusammenbringen auf einmal, dann haben wir erstmal, sage ich mal, einen höheren Word-of-Mouth-Faktor, weil die sind dann zusammen, haben eine geile Zeit, machen mehr Stories, sage ich mal, als gebucht. Plus nochmal, wir können 20, 30 absolute A-Influencer einladen und können dann B- und C-Influencer kommen dann quasi for free, weil die sagen, okay, dann habe ich auch die Chance, bei einem A-Influencer mal ihn kennenzulernen, in die Story zu sein, also viele Synergien zu nutzen, was unterm Strich, sage ich mal, eine bessere Umsatz-Kosten-Relation hervorhebt. Seht ihr das auch? Macht ihr auch Influencer-Events? Habt ihr Erfahrung damit gesammelt?
Also wir haben wirklich noch kaum Erfahrungen damit gesammelt. Haben wir bis jetzt nicht groß gemacht, aber haben wir auch immer mal wieder überlegt. Also es kann sein, dass wir auch mal vielleicht da was planen, ob wir das lokal machen, richtig groß aufziehen oder eher so ein bisschen, wie gesagt, im kleinen Stil, muss ich noch gucken. Aber also wenn ihr das macht, dann schaue ich mir an, wie ihr das macht und wenn es gut läuft, dann mache ich es auch.
Geil, wir werden berichten auf jeden Fall und hier ist es der absolute Vorbild auch für uns, unsere lieben Freunde von Purelay. Auch hier Schmuckmarke aus Mannheim, kennst du vielleicht. Wahnsinn, was die für Events gemacht haben. Und da weiß ich, dass das wirklich extrem stark funktioniert hat. Also die sind da absolut die Überfreaks.
Ja, spannend.
Ich glaube, wir kommen zu unserem kleinen Lieblingspart vom Podcast, nämlich zu der Schätzfrage.
Die Schätzfrage.
Wir spielen in unserem Podcast immer eine Schätzfrage und die Person, die am nächsten dran ist mit der Antwort, ich werde die Frage gleich vorlesen, Larry hat die wie immer rausgesucht, Johannes und ich wissen auch nicht Bescheid, darf 100 Euro spenden. Wir spenden immer an einen anderen Zweck. Diesmal geht es an die Ärzte ohne Grenzen, die weltweit medizinische Nothilfe leisten. Und ich würde sagen, ich lese die Schätzfrage einfach schon mal
vor. Genau, und du tippst dann einfach in dein Handy oder schreibst vor dir auf, Piran, was du schätzt.
Okay, Schätzfrage für heute ist, wie viel Haselnüsse sind in einem Glas Nutella mit 450 Gramm?
Boah, Piran, du jetzt als Experte.
Also wie viel Haselnüsse sind in einem Nutella-Glas, war die Frage?
Mhm, an einem 450 Gramm Nutella-Glas.
Okay, soll ich meine Antwort begründen oder einfach was aufschreiben?
Gerne begründen, du als Experte, aber wir warten noch einen Moment, bis wir alle was haben. Und alle ZuhörerInnen, schreibt doch auch mal für euch, wie jede Woche, auf und mit, was ihr glaubt und macht hier bei unserem Schätzspiel einfach mal mit. Boah, ich glaube, ich habe heute verkackt. ich schätze mal, Piran 55 Welt zu schreiben, oder? Ist es? Nee, 50?
Nee, ich wollte eigentlich 50 schreiben. Dann habe ich irgendwie an 5 gedacht, habe noch eine 5 gemacht. Also das ist die hässlichste 50, die ich in meinem Leben gesehen habe und gemalt habe.
Also Facebook, daran müsst ihr noch ein bisschen arbeiten.
Ja.
Okay, Piran sagt 50. Ich habe 75.
Ich habe 35.
Ich kann ja meine Schätzung mal begründen.
Hau raus.
Aber wie viel sind es denn am Ende, im Endeffekt?
Okay, soll ich vorlesen?
Okay, Auflösung.
In einem Glas Nutella mit 450 Gramm sind 50 ganze Haselnüsse.
Alter, Piran! Ciao.
Aber ist auch ein bisschen Glück.
Aber man muss sagen, wir haben jedes Mal, sage ich mal, eine Frage, die related ist irgendwie auch zu der Branche. Und noch nie hat jemand so perfekt geschätzt wie du. Also da merkt man, du warst...
Also ich meine, Nutella hat ja ungefähr 13% Haselnüsse bei 450 Gramm. Also nicht, ich habe das immer ein bisschen abgeschätzt. Sind es irgendwie dann 10% so und 10% wären irgendwie 45 Gramm. So, was wiegt eine Haselnuss? Ich weiß ungefähr, was eine Dattel wiegt. Und ich kann mir vorstellen, wie viel Stück Haselnüsse eine Dattel sind. Eine Dattel wiegt so um die 8 Gramm. 8 Haselnüsse sind irgendwie eine Dattel. Das kommt ungefähr hin. Also 1 Gramm pro Haselnuss. Also irgendwie ja 45, bisschen aufgerundet, weil es ja 13% Haselnüsse sind, nicht 10%.
Krank.
Das war so die Idee dahinter.
Homie, man sieht es vielleicht hier nicht im Metaverse, aber mein Mund ist ganz schön auf. Also ich bin beeindruckt. Crazy.
Aber Stark. Ihr wart ja auch nicht weit weg. Ihr wart ja auch bei 70, 75 und 35. Es war eigentlich auch ziemlich genau.
Aber eine Punktlandung ist eine Punktlandung, würde ich sagen. Ne?
Wahnsinn. Piran, du darfst 100 Euro an wen haben wir es
heute? Ärzte ohne Grenzen.
Darfst du
Ärzte
heute.
Ohne Grenzen.
Nice, cool.
Geil. Wir haben noch zwei Abschlussfragen mitgebracht. Und zwar die erste. Das ist meine Lieblingsfrage, muss ich immer sagen, im Podcast. Was war dein Why-Not-Moment? Gerne den letzten oder einen, der dich jetzt in deiner Unternehmerkarriere am meisten geprägt hat. Why-Not ist unser Motto bei Snox. Und damit meinen wir einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren, was du gesagt hast, zum Beispiel mit dem Abo-Modell. Einfach scheiß drauf. Ey, man testet, bevor man jetzt noch länger rumüberlegt. Hast du hier eine gute Story parat?
Also ich glaube, das waren viele Sachen. Ich bin ja bei uns auch so ein bisschen bekannt für die Distraction quasi, für relativ viele Themen, die wir angehen, die eigentlich erstmal tendenziell nicht zum Kerngeschäft passen. Why not, Moment. Also die Abo-Box auf jeden Fall, weil ich habe da gemerkt, mit Flo habe ich da echt lange diskutiert, habe gesagt, nee, das wollen wir nie machen und so. Und irgendwann dachte ich so, warum stecke ich einfach so viel Zeit in diese Diskussion? Er denkt, das funktioniert. Ich denke, es funktioniert nicht. Also im schlimmsten Fall machen wir das, versenken ein bisschen Kohle und sehen dann, es funktioniert nicht. Auf der anderen Seite ist Flo super, super smarter Kerl. Der wird auch nichts vorschlagen, wovon er nicht selber überzeugt ist. Und sicher auch hier und da mal recht behalten, wie es jetzt am Ende gezeigt hat. Und ich glaube, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, let's try einfach, lass einfach machen.
Geil. Romy, dein letzter Why-Not-Moment.
Mein letzter Why-Not-Moment. Ich glaube, ich habe die erste Hälfte davon schon mal erzählt. Wir haben uns so im Team Gedanken gemacht, wir würden irgendwie auch gerne mal ein Produkt rausbringen und haben im Januar gesagt, ja, lass mal gucken, lass mal machen. Und ich sage noch nicht, was es wird, aber wir wollten da ein paar andere Unternehmen da zusammenbringen. Und haben einfach mal so alle Unternehmen angeschrieben, wo wir dachten, die fänden wir cool, das wäre eine coole Sache. Und ich dachte, bin ich mal gespannt, was zurückkommt. Und ich glaube, wir haben 15 von 20 Unternehmen, die wir angeschrieben haben, haben wir 15 Zusagen bekommen. Und da habe ich gemerkt, geil.
Mega.
Und das war Why Not.
Mein letzter Why Not-Moment war, und hier habe ich mal was Neues gewagt, und zwar meine Freundin, die liebe Belinda, die verkauft Handyketten auf Etsy. Und jetzt startet sie demnächst einen Online-Shop und sie wollte für den Online-Shop jetzt neue Produktbilder machen. Und dann hatte sie einen Freund gefragt, ob er nicht, weil er als Fotograf Vollzeit tätig ist, ob er nicht die Bilder machen kann. Er kann jetzt leider kurzfristig nicht. Und jetzt bin ich der Fotograf morgen hier im Studio. Deswegen, why not einfach mal hier Fotograf sein? Und ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich total versagen, aber why not einfach mal was Neues ausprobieren.
Ja, super spannend. Richtig cool.
Stark. Die letzte Frage, und damit entlassen wir dich auch, ist denn, welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute bist, wenn du dich für eine einzige entscheiden musst?
Ich glaube, es hört sich irgendwie langweilig an, aber ich bin halt, versuche immer hyperrational zu sein bei Entscheidungen. Kommt manchmal nicht ganz so rüber, aber hier gerade auch so unterscheiden, ist eine Entscheidung reversibel, ist nicht reversibel, Wie kann man Dinge simpler machen? Also dieses Rationale, was ich vielleicht auch beim Studium so ein bisschen mitbekommen habe, das ist auf jeden Fall eine Charaktereigenschaft, wo ich meine, dass es für einen wirklich Businessaufbau auch sinnvoll und cool sein könnte. Also zumindest mir hat es geholfen, glaube ich.
Geil, Piran. Vielen, vielen Dank und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Geschmack bei der Schätzfrage bekommen, wie rational und analytisch du vorgehst. Also da bin ich sehr beeindruckt, also kann ich das jetzt hier von außen nur bestätigen, dass du da sehr rational bist. Vielen Dank, dass du dir hier an einem Freitag, sonnigen Morgen die Zeit für uns genommen hast, mit uns hier ins Metaverse abzutauchen. Und letzte kleine Frage, Metaverse in 5 Jahren, ja oder nein?
Oh, ganz schwierig. Also ich bin, ich wollte mal ganz kurze Antworten. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich glaube schon ein bisschen relevanter. Ich sehe es noch nicht ganz in der Masse. Sehe ich noch nicht ganz.
Aber jetzt so nach einer Stunde hier Fazit, war cool.
Also ich bin absolut, also sozusagen deswegen, ich bin, die Experience hat nochmal sozusagen gezeigt, was für mutige Unternehmer ihr seid, dass ihr quasi in neue Themen so eintaucht. Ich habe das Ding aufgesetzt, ein paar Mitarbeiter von mir haben das Ding aufgesetzt, weiteren Mitarbeitern werde ich es heute zeigen. Also was für ein Impact sozusagen euer Mut, da an der Forefront dabei zu sein und diese Brille rumzuschicken, bedeutet, das ist super krass. Also ich war ganz, ganz erstaunt. Du setzt das Ding auf, bist auf einmal in dieser Lodge mit dem Sonnenuntergang und so, das ist ein richtiger Wow-Effekt. Das finde ich echt krass. Also ich war wahnsinnig beeindruckt. Ja.
Geil. Und jetzt ein wunderschönes Wochenende und danke, dass du hier warst.
Dankeschön.
Ja, gleichfalls.
Tschüssi.
Danke für die Initiative.
Danke, dass ihr wieder bei einer weiteren Folge Snoxhalting Podcast eingeschaltet habt. Sollte euch die Folge gefallen haben, würden wir uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr die Folge jetzt in eure Story packt und mit euren Followern teilt. Verlinkt mich auch gerne, johannes.snox. Wir reposten das Ganze dann. Und nächsten Montag ist the one and only Marc Gebauer zu Gast, der uns in die Welt der Luxusuhren und in sein Unternehmerdasein mitnimmt. Wir freuen uns drauf und ihr wisst es, Montag ist Podcast-Tag. Tschüssi!
Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns!
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.